eintreiben. Und das funktioniert so, dass du heute nicht mehr die Leute darum bittest, in der Gemeinde, gib doch Geld, sondern du machst richtig ausgetüftelte Strategien. Also welche Bilder benutzt du, wie besonders umschmeichelst du die Leute, die viel Geld verdienen, denn die können ja auch mehr geben. Die lädst du nochmal ein zu irgendeinem Wochenende, damit sie noch etwas spenden. Also das heißt, da übernimmt man aus der Wirtschaft Strukturen, auch in evangelikalen Gemeinden, um mehr Geld zu generieren. Manchmal gelingt das sogar, aber hier würde ich sagen, ist das biblisch der korrekte Weg? Wenn wir nämlich in der Bibel sehen, soll es gerade nicht so sein. Da steht doch, wenn ein Reicher kommt, dann sollst du ihn nicht vorne an die Tafel setzen und sagen, komm her zu mir, und der andere kommt ihm hinten hinein, weil er wenig Geld gibt. Gerade nicht sollen wir so vorgehen. Natürlich, es kann sein, dass du weniger Erfolg hast, weil die Wirtschaft weiß natürlich, wie sie ans Geld kommt. Und das heißt, der Erfolg kann da sein. Nur ist die Frage, ist der Erfolg auch gleichzeitig eine Rechtfertigung für die Art und Weise des Vorgehens? Und hier würde ich sagen, nein. Ähnlich ist es bei manchen Formen der Evangelisation, das hat ja zwei Seiten, einmal gut und einmal schlecht. Die Verkäufer in einem Betrieb wissen genau, wie sie ihre Ware an den Mann bringen. Das heißt, wie sie Emotionen wecken, wie sie eine Kaufinteresse wecken. Da habe ich neulich mit einem gesprochen, der ist Christ, arbeitet im Verkauf. Und er sagt, ja, da gibt es genau so ein Modell, das lernen sie. Du musst also erstmal einen Kontakt zu dem anderen herstellen, persönliche Beziehung, dann musst du ein Bedürfnis wecken und dann gibt es die Bedürfniserfüllung. Und genauso musst du das auch als Christ machen. Das heißt, du musst jetzt im anderen einbauen, Psychologie, ne? Und jetzt musst du sagen, ah, da brauchst du ein Bedürfnis und hier habe ich die Antwort und zack, gleich unterschreiben. Und in einer bestimmten Weise funktioniert das auch. Nur ist die Frage, ist das dann geistliche Erneuerung durch den Heiligen Geist? Ist das dann wirklich Überzeugung des Herzens? Oder ist das nicht christliches Management? Und genau da kann die Gefahr bestehen. Das heißt, du kannst eine Show perfekt aufbauen, jetzt auch bei einer Evangelisation, wo du die Leute auf alle möglichen Arten ansprichst, so wie das bei einer Verkaufsveranstaltung in irgendeinem wirtschaftlichen Bereich auch ist. Und da gibt es genaue Kriterien, welche Musik spielst du, wie muss das Licht gedimmt sein, wie begrüßt du die Leute, wie bist du gekleidet. Das geht ja bis ins Detail. Jetzt musst du mal wie die rote Krawatte, die heißt dann Dynamik und das heißt jetzt, wie du auftrittst und deine Frisur hast und deine Brille auf, alles bis ins Detail. So gestylt machen jetzt ja Politiker. Wenn ein Politiker auftritt und hat irgendeine neue Frisur, das ist ja alles kein Zufall, das ist auch nicht sein Geschmack. Das ist dann sein Imageberater, der ihm das gesagt hat. Und manche Wahl wurde schon so gewonnen. Man sagte, dass der Müntefering, als er immer wieder mit dem roten Schal aufgetreten ist, dass das war das Signal des Aufbruchs und deshalb haben viele SPD damals gewählt. Und solche Sachen, die wirken scheinbar wirklich bei den Leuten, so Farbsignale und so. Jetzt nur die Frage, sollen wir das als Christen machen? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn es der guten Sache dient. Aber jetzt schaut mal, hat Paulus das so gemacht? Hat Jesus das so gemacht? Und da merken wir eigentlich eher nicht. Denn wenn wir wirklich davon ausgehen, der Heilige Geist wirkt, das heißt ja nicht, dass wir jetzt alles schleifen lassen müssen, gar nicht darauf achten. Aber wir müssen sehen, was sind die entscheidenden Funktionen. Die entscheidenden Funktionen ist, vertraue ich Gott? Bereite ich das Ganze im Gebet vor? Liegen mir die Leute wirklich am Herzen? Zeige ich wirklich Liebe? Denn ich kann eine perfekte Show machen, aber wenn die Leute in der Gemeinde sind und merken, da ist ja gar keine Liebe. Diese Verkaufsstrategie des Verkäufers, der liebt ja nicht wirklich. Der liebt dich nur so lange, bis du unterschrieben hast. So lange ist er lieb und nett und fragt dir, wie geht's den Kindern, wie ist das und wie ist das. Wenn du unterschrieben hast, du siehst ihn nie wieder. Wenn das genauso bei den Christen ist, dann werden die Leute genauso enttäuscht und frustriert sein. Und viele verstehen es ja genauso. Ich habe das ja häufig erlebt, komme ich an die Haustür, rede mit den Leuten und erstmal halten sie mich ja für einen Vertreter, wenn ich über den Glauben rede. Mit der Zeit merken sie es nicht so. Warum? Weil diese ganze Vertretermasche, die hat die Leute so angeödet, so kaputt gemacht, dass sie keine mehr irgendwas glauben. Ich meine, ich bekomme ja regelmäßig E-Mails. Sie haben 1 Million gewonnen, sie haben ein Auto gewonnen. Ich weiß nicht, ob ihr darauf antwortet, auf diese E-Mails. Ich klicke die generell schon gleich weg. Ne? Klick, 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 gleich weg. Warum? Weil da wird überall so viel versprochen, weil genauso funktioniert es. Erstmal hat das funktioniert, weil jeder, der was gewonnen hat, denkt sich, oh, wie toll, klickt irgendwo drauf und hinterher musst du doch Geld bezahlen oder was abzocken oder sonst irgendwas. Da das alle schon wissen, sind sie sehr skeptisch. Und da merken wir, diese ganze Strategie macht die Menschen kaputt in ihrem Empfinden, ihrem Denken, isoliert sie ganz skeptisch, ganz zurückhaltend. Und hier ist doch schlecht, wenn wir als Christen genau auf demselben Trend fahren. Wenn die Leute hinterher merken, ich wollte mich ja gar nicht entscheiden, aber ich musste irgendwie, nicht weil der Heilige Geist mich geführt hat, sondern weil die Show war so gut. Das kann es nicht sein. Also Erfolg damit haben kann man. Deshalb, wenn das gut gestylt ist, du kannst richtig Bekehrungen machen. Es gibt im Internet bei YouTube, ich weiß nicht mehr von wem, von einem Atheisten ein Filmchen, wie der ein Evangelisationsgespräch führt, wie es genau läuft bei manchen dieser typisch gestylten Evangelisationen. Und manche haben das für richtig glaubwürdig gehalten. Und am Ende kommt dann heraus, alles nur Scherz. Nur gemacht nach den und den Prinzipien, der Mann ist Atheist. Und da merken wir, das kann es nicht sein. Sondern wir müssen wir tatsächlich sehen, Gott verändert Herzen, man ist das dauerhaft. Deshalb, dieses Äußere ist ein Problem. Manchmal wird auch so dargeboten, Evangelisation, was ein Problem ist, Christ sei so eine endlose Glückssträhne. Das heißt, was siehst du dann? Du siehst ein glücklich lächelndes Paar bei der Einladung. Du siehst Leute, die sind dynamisch auf der Bühne. Da wird herumgesprungen, sagen, ich bin Christ und alles läuft glatt und alles läuft gut und ich bin glücklich und meine Eheprobleme sind weg. Das ist ja alles nicht schlecht, wenn Gott das getan hat, repräsentiert aber nicht das normale christliche Leben. Manchmal wird so, auch bei einer Jugendevangelisation, dann wird eine perfekte Show, du hast tolle Musik und dynamische Leute. Im Alltag sind die auch ganz normal. Aber hier wird was aufgebaut, was nicht der Realität entspricht. Und wenn derjenige sowieso offen ist, ist ja okay. Aber wenn jetzt der nur sich bekehrt, weil er den anderen hat, ich will genauso dynamisch, ich will genauso locker und cool sein wie die, dann ist das ein Problem, weil das wird auf Dauer nicht halten. Das wird Glaubensprobleme hervorrufen, weil derjenige schnell merkt, dass das christliche Leben so nicht ist. Und das ist ja manchmal so. Dann kommen Leute aus der Veranstaltung zurück, sind normal im Familienalltag und das hält noch 2 Tage und dann bricht alles zusammen. Weil das Heilgefühl dieser Veranstaltung sich dann abgenutzt hat und weg ist. Und da gibt es manche Christen, die leben von einer Großveranstaltung zur nächsten. Weil den normalen Gottesdienst kannst du ja so perfekt gar nicht stylen. Das ist viel zu viel Aufwand. Du kannst nur Großveranstaltungen, wo dann auch zigtausende investiert werden, dass die alles stimmt. Von der Bühnenshow über die Schauspieler, über die Einladung, über alles Mögliche. Da kannst du das machen. Und da kannst du so ein Heilgefühl erleben. Aber dieses Heilgefühl ist nicht Erleben des Geistes Gottes, sondern das ist das, was organisatorisch gemacht wird. Und deshalb, die Sache ist nicht an sich sündig und schlecht, nur sie ist kein Ersatz für Wirken Gottes. Und sie kann aber manchmal einen ähnlichen Effekt haben wie das Wirken Gottes auf den ersten Blick. Aber es ist nicht wirklich stattgefunden. Deshalb für Evangelisation, also meine These ist im Moment überhaupt für Gemeindebaukonzept Evangelisation, also ich würde euch jetzt mal ganz platt sagen, vergesst alle Gemeindebaukonzepte, lest da keine Bücher mehr mit, nehmt das Kotschi-Gemeindebaukonzept. Das ist Bibel lesen, beten, Gemeinschaft, Evangelisation. Tut das und eure Gemeinde wird blühen. Und möglichst alles im Gleichgewicht. Und dann braucht ihr gar keine anderen mehr. Dann braucht ihr auch keine perfekte Show mehr, euch gar nicht mehr überlegen, das wird klappen. Denn das eine wird das andere beeinflussen. Wenn regelmäßig bei euch in der Gemeinde Leute zum Glauben kommen, ihr werdet über viele dogmatische Sachen gar nicht mehr streiten, weil ihr seid begeistert davon, dass diese Leute zum Glauben kommen und wie die offen sind für das Wort Gottes und das kennenlernen wollen. Diese Gemeinde, die ich gestern besucht habe, das ist eine Studentengemeinde. Ich habe die von Anfang an begleitet, wo sie entstanden ist. Jedes Mal, wenn ich hinkomme, sind Neubekehrte da. Jetzt auch gestern. Zum Beispiel eine Frau, Anfang 50, bekehrt, weil ihr Sohn im letzten Jahr dort in der Gruppe zum Glauben gekommen ist. Erstmal ganz skeptisch, ist das eine Sekte und so, geht dann hin. Und dann ist es so, sie ist eingeladen von demjenigen, der die Gemeinde ein bisschen in der Hand hat. Sie sind beim Abendessen, plötzlich die Frau bricht in Tränen aus und merkt, ja, ich brauche Erlösung. Und meine Sünde bekehrt sich, erzählt mir gestern, wie sie zum Glauben gekommen ist. Und das ist nicht nur ein Fall, da habe ich einige Leute kennengelernt. Das letzte Mal, als ich da war, ein Ufologe, begeistert von Ufologie. Der hat immer noch mit mir diskutiert, auch nachdem er zum Glauben gekommen ist. Aber er kommt dorthin, Gemeinschaft, wodurch kommt das? Nicht durch die perfekte Strategie. Du bist da im Gottesdienst und sagst, langweilig, alles ziemlich normal. Das, was das Besondere ist, ist die herzliche Gemeinschaft untereinander und dass du den Leuten abspürst, sie haben wirklich ein Anliegen davon. Was machen die? So wie gestern diese Aktion, die ich da mitbekommen habe, mit eingetütet dabei, 1000 Tüten verteilt. Was machen die? Die gehen zum Beispiel abends, Freitagabend, Samstagabend, wenn sie wissen, die Studenten kommen aus ihren Kneipen zurück, gehen sie durch die Stadt und sprechen zu den Leuten. Und du redest einen 10-mal an. Und 10-mal sagt er, hey, lass mich in Ruhe, was willst du von mir? Und das 11. Mal hat er gerade seine Freundin ihn verlassen, jetzt hat er Fragen, jetzt ist er offen, plötzlich kommt das Gespräch und er bekehrt sich. Und in der Gemeinde fast alle, da ist so gut wie keiner, der aus dem christlichen Hintergrund kommt, sondern so gut wie alle, die aus der Welt zum Glauben gekommen sind. Und das ist ganz faszinierend, das zu beobachten. Und da ist keine spezielle Strategie dahinter, außer dieser Strategie, was ich euch gesagt habe. Zusammen Bibel lesen, die Bibel ernst nehmen, glaubwürdig leben, beten und evangelisieren. Und das machen die jede Woche, evangelisieren. Also das gehört dazu. Und evangelisieren, da gibt es keine Abkürzung. Evangelisieren ist das, du machst dich zum Narren. Das ist Evangelisation. Wer Evangelisation leichter haben will, das klappt nicht. Du kannst nicht sagen, wir haben die perfekte Show, komm zu mir und alle finden es toll. Das funktioniert ja nicht. Das ist dieses typische, wir machen die Show und dann kommen die Leute zu uns. Hey, zu dir kommt kein einziger in die Gemeinde, weil ihr hier einen perfekten Chor habt oder die perfekte Beleuchtung oder so etwas. Dann gehen die in irgendeine Disco-Konzerthalle, die haben noch bessere Musik und noch bessere Show, weil sie noch mehr Geld dafür investieren können. Sie kassieren ja auch dafür. Das heißt, dafür wird kein Mensch kommen. Wenn Menschen wirklich angerührt sind, dann werden sie angerührt sein, weil sie merken, Jesus lebt unter den Menschen. Die nehmen es wirklich ernst. Die folgen Jesus nach. Da verändert Jesus ihr Leben. Das ist das, was wir haben und was die Leute suchen und brauchen. Die brauchen keine perfekte Show, auch keine perfekten Räume. Deren Wohnzimmer sehen meistens immer viel besser aus als unsere Gemeinderäume. Das heißt, wenn sie ein bequemes Sofa haben wollen, kommen sie nicht in die Gemeinde, sondern setzen sich zu Hause hin. Und ich glaube, da braucht es das, was wir wirklich haben, wofür wir werben können, ist, dass wir Jesus haben. Wir haben Hoffnung im Leben. Wir haben jemanden, zu dem wir kommen können, wenn wir Probleme haben. Wir haben jemanden, der uns versteht, wenn keiner uns versteht. Wir haben Maßstäbe, nach der viele Menschen suchen. Und genau das ist das, was wir verbreiten müssen. Aber das kannst du nicht, ehe du dich nicht zum Narren machst. Das ist ja vollkommen klar. Wenn du hier bist, dann kannst du nett warten, ist alles schön, nur hier kommen ja kaum Leute. Ich meine, ich will nicht falsch über eure Gemeinde denken, aber sagen wir, die meisten Gemeinden, die ich kenne, da kommen nicht Tausende in die Gemeinde und schauen sich das an. Ab und zu kommt mal jemand und wodurch kommen die Leute? Meistens kommen sie durch persönliche Kontakte. Was ja in Ordnung ist, ja super, aber dafür brauchst du keine tollen Gemeindeveranstaltungen. Ich meine, wenn sie toll sind, ja auch alles gut, sondern dafür brauchst du glaubwürdige Christen. Der kann sich genauso bekehren am Wohnzimmertisch oder wie diese Frau dann eben beim Abendessen in der Küche oder in der Gemeindeveranstaltung. Das heißt, das Viele ist, wir müssen uns überwinden, auch gerade diesen Zeitgeist überwinden. Christlicher Glaube ist out und peinlich und was weiß ich, das müssen wir überwinden und ganz natürlich im Alltag über den Glauben sprechen. Und das kann manchmal Leute erreichen, das kann weiterhelfen. Also manchmal klappt das in meinem Leben und manchmal klappt es nicht. Und ich merke auch, ich muss mich immer wieder überwinden, weil ich denke, ha, die Leute wollen das nicht hören. Aber dann habe ich zum Beispiel jetzt diese Bekehrungszeugnisse gehört, diese Frau, über 50, und hat sie gesagt, ihr Leben lang hat sie danach gesucht, aber niemand hat ihr richtig erklärt, wie es mit dem Glauben geht. Eine total weltliche Frau, Mitglied der evangelischen Kirche, niemand hat ihr je gesagt, wie sie zu Jesus kommen kann, aber sie war offen dafür. Das ist nämlich die Frage, ja, warum brauchte das 50 Jahre? Das ist doch eigentlich schade. Und natürlich, manchmal sind wir zurückhaltend, weil wir denken, die Leute wollen es nicht hören. Viele wollen es ja auch erstmal nicht hören. Manche wollen es hören, aber die zeigen es nicht, weil es ihnen peinlich ist, weil sie denken, sich für religiöse Sachen zu interessieren, ist doch nichts. Macht man doch nicht. Aber seid überzeugt, auch in Paderborn, es gibt unheimlich viele Leute, die sind ausgebrannt, die sind kaputt, die sind innerlich suchend. Und wohin gehen sie? Zum Beispiel zu den Esoterikern. Was glaubt ihr, da in Hornbad-Meinberg, die größte deutsche Yoga-Klinik ist in Hornbad-Meinberg. 80% der Leute, die hingehen, sind Frauen. Frauen über 40. Was sind das nämlich für Frauen? Die fühlen sich innerlich leer, die denken sich, jetzt haben wir alles erreicht, die Kinder sind langsam groß und dann suchen sie, jetzt brauchen wir Spiritualität. Und dann lesen zusammen Bhagavad Gita, die machen zusammen Mantra singen und die machen dann zusammen Yoga und fühlen dann geistliche Erfüllung. Und investieren sich, arbeiten gratis mit, das nennt man Karma-Mitarbeiter, für ein gutes Karma, für die nächste Wiedergeburt, arbeiten sie gratis dabei in dem Werk mit, gehen von Haus zu Haus, bieten die Kurse an. Einmal im Jahr kommen bei uns Leute vor Hause, bieten Yogakurse an und die bekommen keinen Cent dafür. Das heißt, da sind Leute, die sind offen, die sind suchend und denen werden Sachen angeboten. Und diese Leute, die zu erreichen, das ist eine Herausforderung. Aber es geht nicht anders, wenn ich es nochmal sage, als wenn, dass wir uns zum Narren machen. Das heißt, nicht besonders blöd auftreten, aber dass wir damit rechnen müssen, dass Leute uns mal auslachen, mal denken, hey, was willst du denn und wie blöd ist das? Aber auch natürlich gute Ideen. Wie diese Ideen, jetzt meinetwegen nur Online-Traktate zu verteilen, ist nicht schlecht, aber dadurch die Leute so viel Werbung bekommen, nicht das Ideale. Zum Beispiel diese Sache wie gestern mit den Weihnachtspaketen, das finde ich gut. Da, wenn du an die Haustür gehst, meinetwegen bei deiner Nachbarschaft, wir haben das mehrfach in unserem Dorf gemacht. Ein paar Kekse gebacken, ich habe dann den Leuten hier mein Buch über Weihnachten gegeben, ist ja gleich gut, nicht ein eigenes Buch darüber geschrieben, kann nicht jeder machen, aber ich konnte es dann machen. Und dann sagen, seht ihr hier, das habe ich geschrieben und das war eine super Sache. Wir sind bei manchen Leuten ins Haus eingeladen worden, die sind noch nie in der Gemeinde gewesen und haben an deren Wohnzimmertisch über den Glauben gesprochen. Das ist doch toll. Und da war also bei unseren Nachbarn kein einziger hat uns zurückgewiesen, wo wir ihnen Geschenk gebracht haben zu Weihnachten. Und das ist doch eine tolle Sache, ist ganz einfach. Ist viel weniger organisatorischer Aufwand als manche andere Sache. Ich glaube, da steckt eher noch ein großer Effekt. Unsere Zeit ist nicht so stark auf Werbung mit Großorganisationen aus. Die Leute wollen Großveranstaltungen, aber nur Großveranstaltungen in ihrer Szene. Das heißt, du bist begeistert von Musik, dann willst du Großveranstaltungen mit deiner Band, die du gerne hast. Aber andere Sachen, die Leute wollen eher, das, was sie schätzen, ist Glaubwürdigkeit von Einzelpersonen. Jetzt war gerade von Transparency International im Herbst so eine Umfrage, wen halten die Leute für glaubwürdig? Und da kommt heraus, die meisten Großorganisationen sind für die Menschen in Deutschland unglaubwürdig. An der Spitze am unglaubwürdigsten in Deutschland sind die Politiker, wurde gesagt. Am zweitunglaubwürdigsten Wirtschaftsleute. Am drittunglaubwürdigsten Journalisten. Und in vielen Fällen haben die Leute ja recht. Aber das heißt, diese große Skepsis treibt sie dazu, dass sie eher dir glauben, wenn sie dich kennenlernen, wenn sie einen persönlichen Kontakt haben und dir dann auch Sachen abnehmen. Aber nicht so sehr von 0 auf 100 in irgendeiner Veranstaltung, weil sie ja so häufig schon betrogen worden sind, belogen worden sind, geworben worden sind. Wer glaubt das denn noch, wenn heute ein Unternehmer sagt, unsere wichtigste Ressource sind unsere Mitarbeiter? Na, da weiß doch jeder, das ist eine Sonntagsrede und wenn es zum Alltag geht, Überstunden, Druck, Stress, die meisten Arbeitgeber. Und wenn du nicht mehr leisten kannst, fliegst du raus. Da ist mit der Ressource nicht mehr viel. Das heißt, manche Arbeitgeber sind ja auch lieb und nett, aber die meisten nicht so sehr, wenn es darauf ankommt, Geld einzusparen. Und das kennen die Leute. Und deshalb, was Evangelisation angeht, ich habe den Eindruck, dieses streng danach ausrichten, wie macht es die Wirtschaft und gewinnt dadurch Kunden, ist nicht unbedingt das, wie wir als Christen das tun sollten. Wir manövrieren uns dann nämlich genau in dieselbe Sackgasse hinein, wie die Wirtschaft das in manchen Stellen schon ist. Denn wer nimmt Werbung noch wirklich ernst? Obwohl die perfekt aufgebaut ist und Millionen verschlingt. Und so viel Geld haben wir ja gar nicht. Denn die können das alles finanzieren, weil sie massenhaft Imageberater und Geld investieren können, weil sie Millionen verdienen. Die haben wir ja gar nicht, um das zu machen oder gleichzuziehen. Also deshalb, ich glaube, wir sollten uns eher auf die Stärken besinnen, die wir als Christen haben. Und das ist das, was Menschen suchen. Auch wenn sie es manchmal noch gar nicht wissen, dass sie es suchen. Und den Weg wählen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Antwort ist auf die Frage, aber ich hoffe schon. Ja. Aber das ist jetzt die Sache, was Zeitgeist in Bezug auf Evangelisation hat. Also super, evangelisieren brauchen wir immer, aber es ist die Frage, wie am besten. Und da, glaube ich, ist das eine gute Strategie. Jo. Also ich wiederhole nochmal, falls nicht alle gehört haben. Die Frage, du musst eine persönliche Beziehung zu Jesus haben oder zu Gott haben, ist das jetzt mehr Zeitgeist geprägt oder ist das aus der Bibel? Und hier würde ich sagen, ja und nein. Die Stärke, in der das in evangelikalen Gemeinden betont wird, stammt aus dem Zeitgeist. Wo ist das das erste Mal aufgetreten? Wir müssen ja sagen, Christen gibt es seit 2000 Jahren. Wo ist das erstmal intensiv aufgetreten? Im Pietismus im 18. Jahrhundert. Und was war das nämlich für eine Zeit, die sehr stark den Individualismus betont hat? Sehr positiv. Also nicht, dass ihr es das negativ versteht. Diese Pietisten sind unsere Glaubensvorväter. Das sind ideale Personen, die ich euch nur empfehlen kann. Lest meine Biografie über August Hermann Franke, die bald fertig ist. Da gehe ich allen dieser Personen nach. Ganz interessant. Aber da wurde das geprägt. Dieses Ich, meine Beziehung zu Gott ist das Entscheidende. Das stimmt biblisch auch. Es gibt Aussagen in der Bibel ganz klar. Nicht? Also Kinder Gottes werden, Kind ist ja eine individuelle Angelegenheit. Diese persönliche Beziehung ist in der Bibel schon zu finden, aber sie ist nicht alles. Und sie wird häufig festgemacht an emotionalen Erlebnissen und das ist es nicht unbedingt. Und das führt manchmal auch zum Scheitern dieser Beziehung zu Gott, weil man Erwartungen hat, die sich dann nicht erfüllen. Also das heißt, jetzt habe ich irgendwie eine emotionale Erfahrung und die haben ja manche Leute auch, die im sektiererischen Bereich dann sind. Da habe ich mit Mormonen gesprochen. Der hat gesagt, ja, er hat Gott gefragt, ob das Buch Mormon richtig ist. Und dann hat er ein emotionales Erlebnis gehabt und seitdem weiß er, das Buch Mormon ist richtig. Ja, was willst du denn dann noch sagen, wenn du sagst, immer ist nur das persönliche, individuelle, das Gefühl? Kannst du nichts mehr sagen. Nein, in der Bibel, es geht auch um rein rationale, neutrale Sachen. Zum Beispiel, wenn in der Bibel steht, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt, euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hängt das nur mit Gefühlserleben zusammen oder nicht? Und hier würde ich sagen, na, da steht, wenn du es sagst und echt darum bittest, vergibt dir Gott. Egal, ob du was dabei fühlst oder nicht. Und häufig wird persönliche Verbindung mit Gefühl identifiziert. Denn was meint es sonst? Manche Leute missverstehen das ja auch. In persönlicher Beziehung haben sie den Eindruck, das ist so wie zu meiner Frau. Und das ist natürlich nicht. Ich kann mit Gott nicht reden wie mit meiner Frau. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Aber ich höre Gott akustisch nicht. Ich kann Gott auch nicht so umarmen, wie ich meine Frau umarmen kann. Zugegebenerweise, ich ärgere mich auch nicht über Gott so, wie ich mich meine Frau manchmal ärgern kann, weil ja Gott in meinem Leben nicht so handfest ist wie meine Frau. Und das heißt, in dieser Ebene gibt es persönliche Beziehungen nicht. Also deshalb, da würde ich sagen, das ist das Nein, das, was die Welt stärker betont. Und daher kommen ja viele dieser Sachen, persönliche Offenbarung. Ich gehe in den Himmel, Gott spricht zu mir, ich habe persönliche Offenbarungen, nicht mehr das autoritative, allgemeine, was wir zum Beispiel in der Bibel oder auch in der Kirchengeschichte finden, sondern mehr das individuelle, auf mich ausgerichtete, sehr stark subjektivierte und dadurch häufig auch weggezogene von der Bibel als Grundlage. Das ist dann diese Überbetonung des persönlichen Verhältnisses. Also vieles, was im christlichen Bereich sektiererisch geworden ist, kommt aus einem Missverständnis dieser persönlichen Beziehung zu Gott. Und deshalb, ich glaube, wir brauchen das Gleichgewicht. Ja, natürlich kann sich jeder Mensch an Gott wenden und zu ihm sprechen. Ja, Gott will mein persönlicher Vater sein. Ja, Gott hat mir auch Gaben des Geistes gegeben. Ja, er hat auch einen Plan für mein Leben, das schon. Aber das kann sehr schnell missverstanden werden, als ich bin der Nabel des Universums, alles richtet sich auf mich aus und Gott kommt jeden Tag bei mir vorbei. So wird der Eindruck erweckt. Und das stimmt dann wieder nicht. Also das heißt, wir müssen es auf der richtigen Ebene sehen. Ja, Gott interessiert mich für mich, ja, aber Diese persönliche Beziehung, wie dieses, ich habe meine eigenen Offenbarungen, Gott spricht jeden Tag in mein Leben hinein, das ist bei den meisten Christen nicht Realität. Und bei manchen, die meinen, es sei Realität, muss man noch genau hinschauen, ist das dann nicht mehr Selbststimulierung dabei? Oder ist es wirklich von Gott? Also hier gibt es tendenziell ein Ungleichgewicht, was übrigens in der meisten Zeit der Kirchengeschichte so gar nicht war. Luther hat sich bekehrt, Augustinus hat sich bekehrt, Tertullian hat sich bekehrt. All die Leute haben sich bekehrt, aber die haben nie von dieser persönlichen Beziehung zu Gott geredet, weil diese Überbetonung dieses Individualismus, die hat dazu geführt, eben das sehr hoch zu heben und alles andere runterfallen zu lassen, was auch das Problem der Evangelisation ist. Man bemüht sich sehr stark um die Bekehrung, aber alles, was vorher und nachher ist, ist Schall und Rauch. Und das führt dazu bei manchen ganz extrem, die evangelisieren und danach werden die Leute allein gelassen, jetzt sind sie ja gerettet, das ist es und das stimmt ja gar nicht so. In der Bibel müssen wir ganz deutlich sehen, die Nachfolge gehört dazu. Und wenn die nicht da ist, ist das andere eigentlich auch nichts. Wahrscheinlich war nicht mal eine echte Bekehrung da. Die Rettung ist nicht dadurch, dass ich einmal irgendein Wort gesagt habe oder einen Satz gesagt habe. Die Rettung ist dadurch, dass ich erkannt habe, wer ist Jesus Christus, wer ist Gott, das kann mir Jesus Christus offenbaren. Und dass er mein Leben verändert hat, dass Gott in mir Wohnung genommen hat, dass ich mein Leben, dass Jesus Herr in meinem Leben ist. Das ist ja gerade, warum Jesus immer wieder der Herr genannt wird. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig dabei zu sehen. Also deshalb ja und nein. Okay, noch eine Stellungnahme oder ihr könnt auch sagen, ich bin gar nicht einverstanden, das ist ja auch möglich. Ich bin ja nicht der Papst. Ja, zum Glück. Wobei manchmal würde es mir auch Spaß machen, so, ne? So im Vatikan zu wohnen und dann alle meine Ringe küssen zu lassen. So, ja, nein, nein, also mache ich nicht. Also ihr müsst keine Angst haben, ich habe keinen Größenwahn und nein, nein, das war jetzt Scherz. Also nein, ich wollte bloß sagen, ihr dürft auch was anderes sagen, wenn ihr nicht einverstanden seid. Also wenn jetzt noch eine Frage ist, könnt ihr die gerne loswerden oder weitergeben. Ich versuche eine Antwort zu geben. Wenn ihr noch ein Beispiel habt, so was jetzt unsere Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist angeht, könnt ihr es auch gerne nennen. Ja, wer das will, kann ich hier gleich anbieten. Ich habe eine ausführliche Rezension geschrieben für eine Zeitschrift, ist auch dort veröffentlicht worden. Die kann ich euch auch per E-Mail zuschicken. Das sind dann ein paar Seiten, da ist das dann ausführlich. Das heißt, da analysiere ich auch relativ ausführlich, wie ist das Ganze aufgebaut natürlich, wer ist dieser Paul Young, was für theologische Aussagen macht er. Also generell, das Buch ist, also es spricht insbesondere Frauen an. Es spricht insbesondere auch Leute an, die emotional sich in etwas hineinversetzen können. Denn die Grundgeschichte, wer es nicht kennt, geht darum, dass da eben ein Mann ist und dessen Tochter wird entführt und später umgebracht. Und bekommt er eine Einladung in eine Hütte, um Gott zu begegnen. Und in dieser Hütte begegnet er Gott und Gott begegnet ihm drei verschiedenen Personen. Es ist da eine, wird gesagt, etwas korpulente Afrikanerin, das ist dann Gott. Und dann ist so ein Handwerkslehrling, das ist dann Jesus und dann ist eine junge Frau, Asiatin, die ist dann der Heilige Geist. Und mit denen reden sie die ganze Zeit und am Ende kommt dann eben eine Versöhnungsszene dabei, dass er ihm vergibt, den Mörder seiner Tochter. Und ganz am Ende, dann hat er einen Autounfall und keiner weiß ja so richtig, ob das ein Traum war oder nicht. Aber dann wird gesagt, es war doch kein Traum, also es wird am Ende gesagt, es ist doch Realität. Das ist so die Rahmenhandlung des ganzen Geschichte. Jetzt muss man wissen, Paul Young kommt aus dem evangelikalen Hintergrund, ist zwischenzeitlich aber Esoteriker. Das ist auch ganz deutlich, das Buch ist in einem Esoterik-Verlag herausgebracht. Der Paul Young ist in diesem Frühling in einer Esoterik-Tagung in Hamburg aufgetreten, hat ganz offensichtlich dazu bekannt. Also auch die Unterlagen kann ich euch gerne schicken, was er da gesagt hat. Und da sagt er, alle Götter sind gleich. Es gibt nicht einen Gott, der dich rettet, alle sind gleich. Die Christen seien da etwas borniert und eingefahren. In seinem Buch wird auch ganz deutlich, es wird dann beschrieben, dass er selbst von der Gemeinde total enttäuscht sei. Dass er meint, man brauche Gemeinde gar nicht, die seien schädlich, das sei ein Heuchler darin. Dass sein Vater war ja auch ein Heuchler, sei Gemeindeältester und das sei alles schiefgelaufen und so. Und da wird ganz deutlich im Buch gesagt, Gott begegnet man eben nur in seinem Herzen oder in der Natur. Diese ganzen Dogmen, sagt auch der Bibel, seien falsch. Er sagt auch in dem Buch, wird Gott zitiert, der dann zu ihm spricht und sagt, meine Kinder sind unter Muslimen und Buddhisten und Hindus sind alles meine Kinder. Wird in dem Buch direkt gesagt. Und das sind so Sachen, die unterschwellig wirken, weil dieses Buch ist sehr stark emotional aufgebaut. Also als ich es gelesen habe, manche Sachen waren auch für mich emotional anrührend, gerade als diese Versöhnungsszene ist und er dann dem Mörder seine Tochter vergibt, das ist emotional anrührend. Und diese Emotionalität führt dazu, dass man manche der dogmatischen Aussagen, die da drin steht, nicht so annimmt, ernst nimmt, sich nicht dadurch prägen lassen. Ich habe jetzt mehrere Leute getroffen, die haben mir gesagt, sie haben ein vollkommen neues Gottesbild durch das Buch. Jetzt ist nur die Frage, was ist das für ein Gottesbild? Ist das das Gottesbild von Paul Young oder ist das das Gottesbild der Bibel? Und was ich dann im Gespräch rausbekommen habe, es ist eben nicht mehr das Gottesbild der Bibel, es ist das Gottesbild von Paul Young, was sie haben. Und das ist genau das große Problem. Eigentlich ist es ja nur ein Roman. Aber dieser Roman hat viele Leute in ihrem Denken total verändert und die haben vergessen, Paul Young ist kein evangelikaler Christ. Paul Young, das war er mal, Paul Young ist auch keiner, der auf die Bibel hinweist, sondern der gerade von der Bibel weg hinweist. Das sagt er auch ganz deutlich. Weil er meint, dass die Bibel und diese ganze Gesetzlichkeit sei alles nur verkrampfend, das hätte ihn auch kaputt gemacht. Er sei jetzt befreit davon, weil er in einer direkten Verbindung nur noch zu Gott stünde. Das ist jetzt so eine Kurzzusammenfassung. Jetzt käme es noch an, welchen Aspekt ich dabei bewerte. Also das Buch, es ist anregend. Das besonders, was anregend ist, sind diese Szenen der Vergebung. Also auch anderen Menschen vergeben zu können. Nun würde ich sagen, das kannst du aber viel besser herausbekommen, wenn du es aus der Bibel herausarbeitest und dich darauf verlässt. Denn das ist Gottes Wort. Nicht durch eine anrührende Geschichte. Das, was hier aber gefährlich ist und was ich gemerkt habe, das ist nicht nur meine Vermutung, sondern ich habe es im Gespräch mit Leuten genauso bemerkt. Das heißt, hier verändert sich das Bild von Gemeinde, von Gott und es wird ein unbiblisches Bild von Gott und Gemeinde durch diese emotionale Schiene vermittelt. Weil die Leute denken, ach, das ist doch so ein tolles Buch und ach, das ist doch so emotional anrührend und das bleibt im Herzen von Leuten stehen. Deshalb, ich bin auch schon mehrfach dazu übergegangen und gedacht, als nächstes Buch muss ich auch mal einen Roman schreiben. Einfach deshalb, weil ich merke, die meisten Leute lassen sich durch Romane viel stärker prägen und beeinflussen als durch Sachbücher. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe massenhaft Leute, also massenhaft ist vielleicht übertrieben, aber ich habe zahlreiche Studenten an Universitäten erlebt, bei Kursen, die diese Sache von Dan Brown übernehmen. Also diese Ideen, könnte doch so sein, wäre doch möglich. Und dann von dem wäre möglich, kommt zu schnell, das ist so. Obwohl das nur ein Roman ist, der fachlich sogar etwas schlecht gemacht ist, wo viele Sachen vollkommen falsch sind. Die Leute übernehmen das. Es gibt im Internet unter YouTube einen Film, den ich euch nicht empfehlen würde, aber falls ihr ihn gesehen habt, der nennt sich Zeitgeist. Das ist ein ganz schlimmer Film, insofern, der macht genauso wie Dan Brown, Halbwahrheiten mit Wahrheiten gemischt. Da wird dann gesagt, Jesus sei ja gar nichts Besonderes, Horus, der hätte auch 12 Jünger und der hätte auch von einer Jungfrauengeburt. Die meisten Leute wissen zwar den Namen Horus, haben sie mal gehört, ägyptischer Gott, wissen über die Einzelheiten natürlich nichts. Ich habe jetzt gerade letzte Woche mit einem Schüler gesprochen. Der hat da geistliche Probleme gehabt. Ach, das ist doch genauso ähnlich. Und dann habe ich ihm einfach Literatur gezeigt. Da stimmt alles gar nicht, was da besprochen wird. Weil es wird vermischt. Behauptungen, sehr überzeugend vorgetragen, mit ein paar Teilen Wahrheit. Und dann kommt hinterher so ein Gemisch heraus, was dann das Denken der Leute stark prägt. Und ich habe den Eindruck, das, was heute die Religiosität der Menschen stark prägt, weil die meisten gehen nicht verstandesmäßig an Religion dran, sondern mehr gefühlsemotionalmäßig, heute prägen Romane das religiöse Denken der Menschen viel stärker als sachliche Auseinandersetzungen. Und das ist auch, glaube ich, bei dem Paul Young und der Hütte so. Und das Problem ist, dass es eben nicht nur Roman ist. Ich kenne bisher kaum jemanden, der es liest und dann beiseite und sagt, schöne Geschichte. Sondern viele Leute, die beziehen das auf ihre Religiosität, ihre Beziehung zu Gott, ohne es zu prüfen, ob das von der Bibel tatsächlich im Einklang ist. Aber wer das gerne will, ich kann euch da eine E-Mail zuschicken mit der Rezension, die ich geschrieben habe. Wenn sie euch weiterhilft, dann lest sie. Wenn nicht, dann löscht sie hinterher. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Antwort auf die Frage war oder war das noch spezifischer von irgendeiner Art. Genügt erstmal. Gut. Jo. Noch was? Also wenn ihr euch meldet, meldet euch deutlich. Ich bin nämlich ziemlich kurzsichtig und ja, sonst sehe ich das hinterher nicht. Wenn nicht, ich habe hoffentlich keinen übersehen, wenn nicht, schadet das auch nichts. Ihr habt ja hier lange ausgeharrt, schon Nacht geworden draußen. Das liegt daran, weil es halt Winter ist. Aber es freut mich, dass ihr hier geblieben seid. Ich hoffe, dass ihr ein paar Anregungen mitnehmen konntet für euer eigenes geistliches Leben. Denn darum soll es ja gehen. Es soll nicht nur darum gehen, dass ich euch irgendwelche neuen Tatsachen oder Dinge erklären kann, sondern dass ihr sensibel werdet für die Beeinflussung des Zeitgeistes bei euch, unterscheiden könnt, was ist positiv, was ist negativ und neu motiviert seid, eure Maßstäbe in der Bibel zu suchen. Und das könnt ihr erst, wenn ihr merkt, wo ihr in nicht biblischer Weise durch den Zeitgeist beeinflusst werdet. Und das sind wir alle. Also es geht gar nicht darum, dass nur die bösen Christen, wir alle leben in dieser Zeit und sind beeinflusst. Ich habe heute Morgen ja Beispiele genannt an der Kleidung, an der Wohnungseinrichtung und das geht genauso auch in unseren Werten, die wir haben. Und das alles aufheben zu wollen, das geht nur, wenn du wie die Amish People irgendwie eine große Mauer um dich herum baust und nichts mehr hörst und siehst, dann geht das. Nur dann kannst du auch deinem Auftrag als Christ nicht mehr nachkommen. Und dann konservierst du meistens nur eine Kultur wie die Amish People, die vor 200 Jahren aktuell war. Das ist auch keine Lösung. Also wir werden in der Welt leben, wir werden ein Stück weit von der Welt beeinflusst, wir müssen dem aber immer etwas entgegensetzen, indem wir uns deutlich von Gott und seinem Wort prägen lassen, in der Gemeinschaft mit Christen, in der Nachfolge, im Bibellesen, damit wir dann Ausgleich haben. Sonst wird es schnell dazu führen, dass wir genauso leben wie alle unsere ungläubigen Leute auch, nur nebenher noch ein kleines bisschen frommer sind. Aber das ist eigentlich nicht, was Gott für uns vorgesehen hat, sondern erfülltes Leben mit Gott meint, dass du viele Dinge in deinem Alltag, gerade die wichtigen, nach den Maßstäben Gottes auslebst und gestaltest. Und die sind in manchen Fällen eben im Gegensatz zu dem, was unsere Umgebung uns sagt. Dann werde ich an dieser Stelle mit euch beten. Und dann abschließend, wer jetzt noch persönlich was besprechen will, kann gerne zu mir kommen. Wer einen Blick auf die Bücher werfen will, kann das auch noch hier vorne tun. Und ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns auch immer wiedersehen. Also, dann bete ich mit euch und ihr dürft dazu aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du unser Vater sein willst. Und danke dafür, dass du uns nicht unwissend in dieser Welt zurückgelassen hast und dass du zu uns gesprochen hast, durch die Propheten, durch die Apostel, durch dein Wort. Danke dafür, dass wir so ideologiekritisch sein können, dass wir nicht einfach alles eins zu eins übernehmen müssen, wie Menschen um uns herum, sondern dass wir da einen Maßstab haben, an dem wir messen können, überprüfen können, manche Gefahren, Einseitigkeiten, Schlagseiten auch viel schneller erkennen können als Menschen um uns herum. Danke, dass du uns mit deinen Wegweisungen und Maßstäben nichts wegnehmen willst, uns auch nicht kaputt machen willst, uns nicht unterdrücken willst, sondern dass du uns befreien willst. Befreien willst von den Vorgaben der Mode, unserer Umgebung, dem Streben nach Glück, was doch nie Glück bringt, sondern dass du uns innerlich verändern willst, uns ein neues Denken geben willst, einen neuen Sinn geben willst, wie wir im Römerbrief gelesen haben. Und hilf du uns dafür, sensibel zu sein. Hilf du uns zu erkennen, wo die Welt um unsere Umgebung uns beeinflusst, unserer Wahrnehmung von unserem Leben, unserer Freizeit, unserem Beruf, unserer Partnerschaft, unserem Umgang als Eltern mit Kindern in der Gemeinde, unserem Umgang miteinander. Und hilf du uns dann entscheiden zu können, wo diese Dinge gut sind und wo sie unserem Glauben dienen und wo sie problematisch sind und Konflikte auftreten. Und gib du uns dann die Kraft, dass wir uns gegenseitig ermutigen und dass wir dann Schritt für Schritt das umsetzen in unserem Leben, was du eigentlich willst. Und ich möchte dich bitten, dass das dann auch Ausstrahlungen hat in unserer Umgebung. Dass Menschen merken, gerade die Menschen, die frustriert sind von den Versprechungen, die ihnen immer wieder gegeben werden, dass sie merken, es gibt da eine Alternative. Es gibt wirklich ein erfülltes Leben, was du uns geben willst. Und danke, dass du uns dabei hilfst. Und auch immer wieder, wenn wir fallen und wenn wir versagen, dass du uns aufhilfst und dass du uns vergibst und nächste Schritte mit uns machst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da hilfst, nicht aufzugeben und die Perspektive zu behalten und den Mut zu behalten und uns da auch zu ermutigen gegenseitig. Danke, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns erinnert an deine Worte, der uns immer wieder zeigt, dass wir deine Kinder sind, der uns weiterführen will und der uns auch zeigt, wo Sachen falsch laufen in unserem Leben. Danke, dass wir da nicht alleine sind und danke, dass du mit uns gehst in die kommende Woche und dass auch diese Woche nicht nur eine Routine werden soll, sondern dass das eine Woche ist, die wir mit dir leben, die auch einen Wert hat für unsere Beziehung zu dir und für die Ewigkeit und lasst uns der Licht sein in der nächsten Woche. Danke dafür. Amen.